Ich lese den Bibeltext, der die Grundlage für die Predigt heute ist. 2. Mose, Kapitel 7 aus Kapitel 11 und aus Kapitel 12 jeweils Abschnitt. Da sagte der Herr zu Mose: Das Herz des Pharaos ist verhärtet. Er weigert sich, mein Volk ziehen zu lassen. Darum geh morgen früh zu ihm, wenn er zum Nil hinunterkommt. Nimm deinen Stab mit, der zu einer Schlange geworden ist, und warte am Flussufer auf den König. Dann sollst du ihm sagen: Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt. Schon oft hat er dir befohlen, sein Volk ziehen zu lassen, damit es ihm in der Wüste Opfer darbringen kann. Doch bis heute hast du nicht auf ihn gehört. Darum sollst du an dem, was nun geschieht, erkennen, dass er der Herr ist. Ich schlage jetzt mit diesem Stab in den Nil, und das Wasser wird zu Blut werden. Die Fische sterben, und das Nilwasser wird eine stinkende Brühe, sodass dein Volk nicht mehr davon trinken kann. Der Herr sprach zu Mose: Nun werde ich den Pharao und sein Volk noch ein letztes Mal strafen. Danach wird er euch von hier wegziehen lassen, ja, er wird euch regelrecht fortjagen. Sagt den Israeliten, dass sie sich silberne und goldene Schmuckstücke und Gefäße geben lassen sollen. Jeder Mann soll in den umliegenden Häusern nachfragen, und die Frauen sollen ihre Nachbarinnen darum bitten. Der Herr hatte den Israeliten nämlich großes Ansehen bei den Ägyptern verschafft. Auch Mose war in Ägypten hochgeachtet, bei den Hofbeamten des Pharaos wie bei der Bevölkerung. Mose gab bekannt: So spricht der Herr: Um Mitternacht werde ich durch das ganze Land gehen und alle erstgeborenen Söhne der Ägypter töten, egal ob arm oder reich. Den Sohn des Pharaos auf dem Königsthron trifft es genauso wie den Sohn einer einfachen Sklavin, die mit der Handmühle Korn mahlt. Auch jedes erstgeborene männliche Tier aus den Herden der Ägypter wird sterben. Überall im Land soll man die Menschen klagen und weinen hören, wie es noch nie war und auch nie wieder sein wird. Die Israeliten und ihre Tiere aber werden verschont bleiben. Nicht einmal ein Hund bellt sie an. Daran kann jeder erkennen, dass ich die Israeliten anders behandle als die Ägypter. Mitternacht tötete der Herr alle erstgeborenen Söhne der Ägypter, angefangen beim ältesten Sohn des Pharaos auf dem Königsthron bis hin zum ältesten Sohn eines Häftlings im Gefängnis. Auch jedes erstgeborene männliche Tier ließ er sterben. Der Pharao wachte auf, seine Hofbeamten fuhren aus dem Schlaf, ja, ganz Ägypten schreckte hoch in dieser Nacht. Überall im Land hörte man lautes Klagen und Weinen. Es gab kein Haus ohne einen Toten. Noch in derselben Nacht ließ der Pharao Mose und Aaron rufen und sagte zu ihnen: Zieht so schnell wie möglich los und verlasst unser Land, ihr und die anderen Israeliten. Geht und opfert dem Herrn, wie ihr es verlangt habt. Nehmt eure Ziegen und Schafherden mit, auch eure Rinder, ganz wie ihr wollt. Nur zieht los und bittet euren Gott auch um Segen für mich. Die Ägypter drängten die Israeliten zur Eile, damit sie schleunigst das Land verließen. Wenn ihr noch länger hier bleibt, sagten sie, kommen wir alle um.
Schönen guten Morgen, ich bete noch zu Anfang. Ja Gott, wir haben es schon gesungen mit allem, was uns hierher geführt hat, unseren Weg ausgemacht hat, mit vielleicht vielen Fragen, Gedanken, Sorgen, Sachen, die uns noch beschäftigen. Danke ich dir, dass wir zu dir kommen können, dass du uns im Kleinen, im Großen immer mal wieder unterbrichst und wir innehalten dürfen, Stille haben dürfen, auch wenn sie vielleicht in manchen Situationen nicht so aushaltbar ist. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder anrührst und bewegst durch deine Texte, sei es in Liedern oder jetzt durch die Predigt. Amen. Ja, ich freue mich mal wieder hier zu sein. Das letzte Mal ist noch gar nicht so lange her, Anfang des Jahres, wo ich über einen schönen predigen durfte. Jetzt hatte mir Lorenz genau den Predigtext geschickt, über den ich tatsächlich noch nie gepredigt habe, den ich kenne, der, ich würde behaupten, recht bekannt ist, egal ob man jetzt viel oder wenig mit Kirche, mit Gemeinde, mit Gott zu tun hat. Und ich habe gemerkt, es gibt aber so Texte, die einen wirklich auch nochmal herausfordern, was ja auch gut ist, nicht nur die bequemen Texte, die sich irgendwie schön und stimmig so anhören, sondern auch die, die einen ja, vielleicht selber nochmal auffühlen, viele Fragen aufwerfen, viele Gedanken da sind. Und ich merke, dass so ein Text auch immer wieder in mir arbeitet. Also ich habe mich zwar schon eine Zeit damit beschäftigt und dann immer wieder so Momente gehabt, wo der Text irgendwie so mir reingespült ist, sage ich jetzt mal. Und selbst auf dem Weg hierher kommen mir dann noch so Gedanken und ach, das hättest du noch und dies und überhaupt. Und zu diesem Text gibt es einfach auch, wenn man mal schaut, wahnsinnig viele Predigten online, viele Leute, die sich Gedanken gemacht haben und dann nochmal hier einen Aspekt aufgegriffen haben. Und ich selber durch leider die aktuellen Ereignisse in den USA, aber auch generell auf dieser Welt, mich immer wieder herausgefordert gesehen hat, wo ich was irgendwie einbringen möchte und kann und gemerkt habe, dass ich tatsächlich nur Punkte anschneiden kann, aber auch aus Sorge, dass ich vieles gar nicht so halten kann, wie ich es gerne machen würde, dass viele Fragen und viele Ungereimtheiten bei mir dann auch hochkamen, viele Zweifel. Und deswegen glaube ich, ist so ein Text auch immer was, was mit einem selber die Person, die hier vorne steht, macht und vielleicht auch für einen selber dann manchmal so eine kleine Predigt an sich selber ist oder so eine Perspektive. Wir sind für die, die es nicht so mitbekommen haben, in einer Predigtserie, in einer Predigtreihe, die da heißt Auszug aus Ägypten durch Gnade unterwegs zur Freiheit. Und Konstantin, ehemals Pastor hier, hat so den Auftakt gemacht, hat eben von dem großen Aufbruch erzählt, von der Lebensreise, hat auch gesagt, dass es so ein Aufbruch ist, der auch eben mit unserer Geschichte was macht, vielleicht tatsächlich auch so eine Lebensreise ist, die uns betrifft. Dass es um das zweite Buch Mose geht, welches auch Exodus genannt wird, Auszug. Und dass es eben darum geht, dass das Volk Israel auszieht aus der Gefangenschaft in Ägypten. Eben das ein großer Teil der Serie ist, aber auch den Teil der Reise, wo sie dann aus der Gefangenschaft heraus sind. Und dass diese Geschichte, und das wurde mir auch nochmal deutlich tatsächlich, so eine grundlegende Geschichte für das jüdische Volk geworden ist, wo es viele Texte gibt, an die sie sich immer noch zu bestimmten Festen erinnern und Sachen übernommen haben, ungesäuerte Brote und also Riten, die sie haben. Dass es ein Losgehen für die Menschen damals, aber auch für uns sein kann in der Zukunft, die anders wird als das bisherige, was sie kannten. Wir haben gehört, dass Gott mit unterschiedlichen Menschen arbeitet, mit Biografien, mit Brüchen, mit Umwegen, aber auch offenen Fragen. Wir haben von Lorenz gehört, dass sein Name kein Besitz ist, sondern so ein Geheimnis, das uns ruft. Und letzte Woche hat Dr. Jung davon erzählt, eben, dass Gott durch Menschen wirkt und oft vielleicht nicht durch die, wo man sich vorstellt, das sind jetzt die großen Anführer, die Perfekten, sondern mit Menschen, die zweifeln, die Brüche haben und trotzdem losgehen. Und eben heute wollen wir uns einer Passage widmen, die teils irgendwie auch, fand ich zumindest, sehr unbequem ist, die Gott, je nachdem aus welcher Perspektive man auf diesem Text schaut, Gott nicht wirklich gut dastehen lassen. Eine Passage, die mich zumindest auch zwischendurch verstört hat, die sogenannten 10 Plagen. Ich habe euch jetzt mal erspart, den vollkommenen Bibeltext hören zu lassen, weil der wirklich, wirklich sehr, sehr lang ist und ich schon bei der Vorbereitung dachte, Gott, das nimmt ja schon gefühlt 10 Minuten irgendwie dieser Predigt dann ein. Und ich weiß, es gab ja auch schon die letzten Wochen sehr lange Texte. Deswegen habe ich es runtergekürzt auf die erste und dann dramaturgisch sozusagen auch auf die letzte Strafe, auf die letzte Plage. Werde sie aber nochmal kurz erwähnen für die, die das auch, wie ich teils, gar nicht mehr so in Erinnerung hatten. Und vielleicht kennt man die Plagen auch aus der Kindheit, aus der Schule, wie auch immer, als das vielleicht mal Thema im Religionsunterricht war oder aus alten Filmen wie die 10 Gebote oder tatsächlich musste ich an den Film Exodus von Ridley Scott denken, der das ja zumindest von der Bildgewalt sehr eindrücklich dargestellt hat, auch die Plagen oder durch Cartoons oder es gibt tatsächlich ein Sprichwort, Plagen über Plagen, war mir nicht bewusst, dass es auch darauf Bezug nimmt. Und die Plagen erzählen von einem System, das Menschen unterdrückt, von Leid, das lange überhört wird und von einer Macht, die eingreift, oft eben überraschend für die, die es trifft und auch unbequem, gerade für diejenigen, die es trifft. Es handelt von Mächtigen, die nicht loslassen können oder wollen von ihrer Macht, von ihrem Einfluss. Und darum geht's, wenn Gott dann aber kommt und unterbricht. Wir hören hier zum Teil, wie Unterdrückungssysteme entstehen können und was sie auch aufrecht erhält. wie Gott aber eingreifen kann, vielleicht auch mitten hinein, gerade in diese Ungerechtigkeiten, in die Systeme, die auf eine Art oder von außen gesehen oft so unaufhaltbar scheinen. Und es kann auch zeigen, was es für uns heißt heute, in unserer Zeit, in unserer Welt, auch in unserem Alltag, welche Hoffnungen wir vielleicht daraus auch mitnehmen können. Die Vorgeschichte der Plagen ist schon etwas länger. Es gab damals eine Hungersnot, weshalb viele Menschen, gerade die Israeliten eben, dann nach Ägypten gekommen sind. Die Stammesväter Jakob und so, die dort aufgeschlagen sind, als Gäste willkommen geheißen wurden, dort fruchtbares Land gefunden haben und sich sozusagen dort niedergelassen haben. Josef, der damals eben hohe Gunst erlangt hatte und dort auch die, wie man sagt, die Kornkammern tatsächlich gefüllt hatte, also den Ägyptern, Ägypterinnen einen großen Reichtum beschert hatte, war dort, das Volk war sehr willkommen. Und dann entwickelt es sich aber so, dass man sich gar nicht mehr an Josef erinnert. Ein neuer König in Mose 2, 2. Mose 1, 8 heißt es, da kam ein neuer König in Ägypten an die Macht, der Josef nicht mehr kannte. Also man hat vergessen, welche Geschichte die Menschen mitgebracht haben, weswegen sie da waren. Und es kam eine Angst hoch. Es waren nicht mehr Gäste, es wurden plötzlich Fremde. Die Bevölkerung ist gewachsen und der Pharao bekam auch Angst vor dieser steigenden Anzahl der Menschen. Und er befahl unter anderem eben auch, dass alle neugeborenen hebräischen Säuglinge im Nil ertränkt werden sollte. Wir kennen vielleicht auch die Vorgeschichte von Mose, der selber dann eben in so einem Weidenkorb auf den Nil gesetzt wurde, ausgesetzt wurde und dann aber gerettet wurde und so seine Geschichte damit beginnt. Also ein System, das Schritt für Schritt sozusagen für die Israeliten in eine harte Zwangsarbeit geendet hat. Das heißt, sie machten ihnen schwere Lasten zur Last und sie bauten für den Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Das System wächst, die Unterdrückung vertieft sich. Und mit dieser Unterdrückung eben das aufsteigende Leid der Israeliten. Mittendrin dürfen wir dann immer wieder durch diese Plagen lesen und beobachten, wie Gott eben hört und ihr Schreien aufnimmt. Wie schon gesagt, ich habe die Plagen jetzt nicht für euch nochmal einzeln in diesem Bibeltext mit aufgenommen. Das Erste, was wir gelesen haben, ist, dass eben der Nil, das Wasser und damals auch die Grundlage der Menschen vor Ort eben unbrauchbar wurde, zerstört wurde die Lebensgrundlage. Es gab kein sauberes Trinkwasser mehr, das Wasser wurde zu Blut. Danach folgte so eine große Froschplage, also die waren irgendwie, sagt man, überall in den Häusern, in den Betten, in den Kochtöpfen, so eine Hygiene, die unmöglich wurde und ein totaler Chaos im Alltag. Es folgten Stechmücken und dann Stechfliegen, also Krankheiten, die sich übertragen haben, großes Jucken, eine ständige Blockade sozusagen oder eine ständige Plage, die den Alltag völlig blockiert hat und eingenommen hat. Es folgte Tod der Tiere, des Viehs, das heißt Nahrung wurde knapp, Wirtschaft geschädigt, Angst und Verlust auch für viele Menschen, für Familien, die ihre Grundlage darin hatten. Dann treten Geschwüre bei Menschen auf, es folgt großer Hagel und dann auch die Heuschrecken, also Ernte, die vernichtet wurde, Felder, die zerstört wurden, Hunger droht. Dann eine tiefe Dunkelheit, die sich laut der Bibel 3 Tage lang zog, 3 Tage Finsternis, also völlige Orientierungslosigkeit, keine Arbeit war mehr möglich, kein Handel war mehr möglich, der psychische Druck, man hört das ja auch von Ländern, die tatsächlich gar nicht so viel Sonnenlicht haben, sondern gerade nordische Länder, wo es lange dunkel ist, dass dort die Rate der Menschen so mit psychischen Belastungen höher ist. Und dann gipfelt es eben in die letzte Plage, die ihr auch gelesen habt, die Lorenz vorgelesen hat, den Tod der Erstgeborenen. Der schwerste Schlag, den man sich vorstellen kann, ein großer Schmerz und Trauer, Verlust und ganze Familien, die zerstört worden sind. Für die Ägypter eben waren diese Plagen keine leichten Unannehmlichkeiten und sie betrafen ihr ganzes Leben. Es waren extreme Störungen, könnte man fast sagen, ihrer Sicherheit, ihres Wohlstandes und ihres Alltags. Und auch sie waren dadurch gezwungen und mussten erleben, dass das System, in dem auch sie gelebt haben, funktioniert nicht mehr plötzlich wie gewohnt. Und ich finde, das zeigt auch mal wieder, dass Unterdrückung nicht irgendwie so ein abstraktes Übel ist, sondern es wird so lesbar und letztendlich auch ausdruckbar auf eine ganze Gesellschaft, dass es auf alle zurückfällt, egal wie verwickelt die Einzelnen vielleicht auch in diesem System waren oder auch dazu beigetragen haben. Es ist ja nicht immer nur diejenigen sozusagen, die an oberster Stelle stehen, oft leider schon, aber eben auch viele Menschen, die dieses System mit aufrechterhalten, wo Schweigen herrscht, wo kein Widerstand ist, die es letztendlich auch mitgetragen haben. Aber natürlich auch viele, die davon betroffen waren, sage ich gerade mal die Schwächsten, die sich nicht wehren konnten. Und ich habe zu Beginn gesagt, dass es eben manchmal auf die Perspektive ankommt, wie man diese 10 Plagen sieht. Auf der einen Seite, dass eine Lebensgrundlage zerstört wurde, dass es entsetzliches Leid für diejenigen, die es betraf, mitgebracht hat. Aber für die Israeliten, und das lesen wir auch, weil sie eben verschont geblieben sind, tatsächlich, man nimmt an, dass sie örtlich gesehen eben davon außerhalb waren, das als Befreiungsschlag erlebt haben. Sie erleben es als Antwort auf ihr Leiden, Antwort auf ihr Schreien, auf ihr Weinen. Und mit jeder Plage, glaube ich, nochmal so ein Festhalten an dieser Hoffnung. In 2. Mose 2 heißt es, Gott hörte das Stöhnen der Israeliten. Sein Gott, der eingreift, der ein System unterbricht, mal im Kleinen, aber dann auch im Großen und sehr deutlich, der Systeme und Gewohnheiten einen Stopp entgegensetzt. Gott sieht hier die Not seiner Menschen und reagiert drauf. Das sind, ja, viele sagen es als Warnzeichen und Mahnung und gar nicht so ein willkürlicher Zorn. Vielleicht kennen einige von euch den Podcast unter Pfarrerstöchtern. Also 2 Frauen, unter anderem Sabine Rückert, die man vielleicht noch aus der Zeit kennt, die da lange so eine Abteilung geleitet hat und auch immer wieder Texte geschrieben hat. Beide aufgewachsen im Pfarrhaus, also bibelfest, aber auch mittlerweile sagen zumindest Sabine Rückert, dass sie doch sehr ihre Zweifel auch hat und gar nicht mehr so richtig weiß, an was sie glauben kann. Die sich mit der Bibel auseinandersetzen und beschäftigen, so einzelne Texte durchgehen. Wie ich finde, sehr kompromisslos und auch sehr ehrlich und auch das benennen, was an Texten oft schwer auszuhalten ist. Und in einer Folge sprechen sie eben über die 10 Plagen. Und für mich haben sie so sinngemäß was sehr Wichtiges gesagt. Zwar haben sie gesagt, diese Texte sind keine Kinderbibelgeschichten, das sind Erfahrungstexte. Erzählt von Menschen, die Gewalt erlebt haben. Von Menschen, die sich gefragt haben, wo ist Gott, wenn Systeme brutal sind? Und sie machen etwas Entscheidendes. Sie nehmen Gott nicht aus der Verantwortung, aber sie machen ihn auch hier nicht zum Täter. Sie sagen, diese Texte stammen aus einer Zeit, in der man alles, was geschieht, Gott zugeschrieben hat. Auch das, was aus menschlicher Sicht so aus Verhärtung entstanden ist. Wir können das auch im Bibeltext, und es kommt immer wieder auch bei den einzelnen Plagen, wird von der Verhärtung des Pharaos gesprochen. Das heißt, die Bibel erzählt hier nicht, was Gott gut findet, sondern wie eskalierend Unterdrückung sein kann. Wie eskalierend es wirkt, wenn niemand gestoppt wird oder nicht rechtzeitig gestoppt wird. Und es hat zumindest mir geholfen, so ein Stück weit auch meinen Blick auf die Plagen und vielleicht auch gerade auf die letzte und für mich erschütterndste oder herzzerreißende zu verändern. Das ist keine vielleicht so magische Strafaktion sind, sondern ein bisschen wie so ein Protokoll zu lesen, dass sich so eine Gesellschaft anfühlt, die ihre Menschlichkeit nach und nach verliert und das vielleicht auch erklärt, warum diese Geschichte immer dunkler im wahrsten Sinne des Wortes auch wird, warum sie sich so steigert und warum sie irgendwann nicht mehr in Ruhe lässt oder auch nicht in Ruhe lassen will, auch wenn zwischendurch wieder Ruhe einkehrt zwischen den einzelnen Plagen. Und eben gerade der Tod der Erstgeborenen ist so der Punkt, an dem viele und ich finde auch zu Recht sagen, dass es nicht aushaltbar ist und vielleicht sollten wir es auch nicht aushalten. In dem Podcast sagen die beiden sinngemäß, wenn man diesen Text zu schnell entschärft, verliert man seine Wucht. Dann wird aus so einer Warnung eine fromme Erzählung. Und dass eben genau diese Szene, diese letzte Plage der Moment ist, eben an dem Sicht passiert, sichtbar wird, was passiert, wenn Macht um jeden Preis festgehalten wird. Der Tod der Erstgeborenen ist nicht die Lösung, er ist sozusagen die Katastrophe, der absolute Tiefpunkt. Und dass leider erst danach so diese Befreiung beginnen kann. Ich habe schon gesagt, zwischen den einzelnen Plagen entsteht irgendwie so eine Ruhe und man liest auch davon, Dass es heißt, dass der Pharao dann immer wieder eine Einsicht hatte und sagt, ja, okay, ihr könnt gehen und nur, dass es jetzt bitte bloß aufhört. Also er zeigt so eine kurze Einsicht, er sagt, ich habe mich versündigt, lass das Volk ziehen. Aber irgendwie kaum ist eine Plage vorbei, kehrt der Alltag irgendwie zurück oder irgendwie so Business as usual. Und ich dachte, vielleicht kennen wir das auch so ein bisschen. Ne? Man sieht, man hört, man erlebt irgendwie selber Unrecht. Wir fühlen kurz mit oder wir fühlen vielleicht überhaupt etwas und dann kehrt man aber wieder zur Gewohnheit zurück. Und dass viele Menschen wissen, dass auch so unsere Art zu leben, zu wirtschaften, zu konsumieren an Grenzen stößt. Doch dass dieses Wissen nicht automatisch oder unbedingt immer zu so einer Veränderung führt, sondern oft zu Erschöpfung, manchmal auch einem gewissen Zynismus oder so einem inneren Rückzug. Und ich finde, das ist oft auch so ein Lebensgefühl, was mir selber in Berlin begegnet, aber ich auch selber hier bei mir auch nochmal erlebt habe. Also nicht immer eine Gleichgültigkeit, aber oft eine Überforderung, dass man viel weiß und dieses viel eben einen auch ganz oft lähmen kann und man sich gleichzeitig aber auch machtlos fühlt. Ich habe gerade am Anfang des Gottesdienstes eine Freundin wieder getroffen, wo ich mich sehr gefreut habe, sie zu sehen, weil es überraschend war. Und die habe ich kennengelernt, als ich 6 Jahre lang in der Notübernachtung gearbeitet habe, dort mit Obdachlosen. Und sie war Teil unseres Teams. Und auch da habe ich gemerkt, wie so die 6 Jahre Spuren hinterlassen haben, dass man am Anfang wirklich noch mit so einem Aktivismus dabei war, mit so einem Kampfbereitschaft und was zu verändern und ein Zeichen zu setzen. Und man auch das Gefühl hatte teilweise, dass man was verändern kann und auf jeden Fall helfen kann, gerade was so die Kälthilfe angeht. Aber ich habe bei mir selber gemerkt, wie man so nach 6 Jahren einfach auch so langsam ausbrennen kann, wie man das Gefühl hat, man kann gar nichts mehr bewirken. Man fühlt sich sehr machtlos, weil das einfach so ein großes System ist, dass man so ein kleines Rad ist und wir vielleicht erste Hilfe so im ersten Moment leisten können oder für eine Nacht. Aber dass das Große und Ganze sich irgendwie nicht verändert. Und ich habe das dann immer gemerkt, wenn neue Ehrenamtliche zu uns kamen, die wirklich mit so einem vollen Enthusiasmus kamen und gesagt haben, ihr müsst das machen und dies und was verändern. Und man war dann immer so, ich habe dann manchmal so in die Runde des Teams geguckt und habe gedacht, ja, irgendwie denken wir, glaube ich, alle das Gleiche, dass wir das schon kennen und dass wir das alle so durchgemacht haben. Und dass es so ein bisschen dann zu einer Ernüchterung geführt hat. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, wie gut es aber auch wieder tat, dass es neue Leute gab, die da wirklich fast so eine Kampfbereitschaft auch mitgebracht haben, noch so einen Willen zur Veränderung, weil einen das selber oft wieder herausgeholt hat aus so einer Trägheit, aus so einer, ja, wir machen halt unseren Job, unseren Alltag und einen so ein bisschen wachgerüttelt hat, nochmal auf die Ungerechtigkeiten auch wirklich zu schauen. Das fand ich immer wieder sehr bewegend. Und darauf ist mir auch so ein Vers aus der Bibel, der mich öfter schon begleitet hat, wo es auch heißt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Dass es oft ja auch wirklich so vom Gefühl her anfängt, dass wir uns verhärten. Wie gesagt, gar nicht, weil wir vielleicht immer gleichgültig sind, sondern weil einen das auch überfordern kann in einer Stadt wie Berlin, wo Leid, finde ich, ja auch oft sehr sichtbar ist. Und die Bibel erzählt diese Geschichte eben auch nicht, damit wir auf dem Finger, finde ich, so auf andere zeigen können, wie es damals war und zum Glück haben sich Sachen verändert, sondern auch immer wieder zu merken, wie schnell wir selbst Teil solcher Systeme werden können. Ich fand schön, jemand hat mal gesagt, dass eben Ägypten dann kein Ort, irgendein Ort auf der Landkarte ist, sondern dass Ägypten auch so wie so ein Muster sein kann. Wenn wir heute fragen, wo Wohlstand noch immer auf Ausbeutung beruht, dann ist die ehrliche Antwort eigentlich überall. Dass es Länder gibt, in denen glänzende Städte eben auf der Arbeit von Menschen gebaut wurden oder immer noch werden, die kaum Rechte haben und haben. Dass es Länder gibt, in denen eben Kleidung, Elektronik, Baustoffe unter Bedingungen stehen, die wir für uns selbst oder für Angehörige, Freunde, wie auch immer, Familien nicht akzeptieren würden. Dass es Länder gibt, auch unsere, deren Wohlstand davon lebt, dass vieles ausgelagert wird. Schwere Arbeit, Umweltzerstörung, niedrige Löhne. Unser Alltag ist deshalb verlässlich, weil andere eben Unsicherheiten tragen. Und das heißt nicht, dass wir schuld an allem sind. Aber es heißt eben auch, und das war mir nochmal so bewusst, dass wir ein Teil von Systemen sind, die uns auch immer wieder schützen und auf der anderen Seite andere verletzlich machen. Und genau davon erzählt auch diese Exodus-Geschichte. auch neben der enthaltenen Hoffnung und Befreiung für die Israeliten, die, finde ich, dann nochmal sehr stark wird, wenn man die Perspektive einnimmt. Ein System, was funktioniert, aber nur, weil eben nicht alle gleich zählen. Und wie schon gesagt, wir sehen leider immer auch heute noch sehr ähnliche Muster, vielleicht gerade in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, eigentlich auch Jahren. Ich habe mich irgendwie in den letzten Tagen immer mal wieder mit so den Epstein-Files, ich weiß, das ist ein großes Thema, nicht beschäftigt. Ich bin nicht in dieses sogenannte, das Wort habe ich jetzt neu gelernt, Rabbit Hole, also in so ein Loch abgetaucht, wo ich nur noch das gelesen habe. Und ich muss auch wirklich gestehen, es war für mich auch schwer, vieles auszuhalten. Diesen Machtmissbrauch, das wirklich jahrzehntelange Schweigen. Und ich habe gerade gestern einen Post dazu gesehen, den ich sehr passend fand, wo es sorry. Ich habe jetzt schon extra ein Taschentuch mitgenommen. Wo es genau darum ging, dass Gewalt gegen Kinder und Frauen, dass es als strukturelles Problem, als ein Systemversagen anerkannt werden muss, dass ein Schweigen eben nicht länger belohnt werden darf, dass es für Täter Konsequenzen geben muss und Opfer Gehör und Schutz finden. Und auch wenn das vielleicht jetzt Beispiele sind, die man nicht so in Zusammenhang bringen kann, aber ich finde, das ist so an vielen Stellen in unserer Gesellschaft sichtbar geworden, sei es eine WM in Katar, wo es Zwangsarbeiter gab, wo es eine internationale Empörung gab, aber dann doch wieder ein Business as usual. Kriege und Konflikte, Israel, Palästina, wir haben den Aufschrei im Iran, das große Leid dort gesehen. Und andererseits diesen bewundernden Mut, finde ich, von Menschen da auf die Straße zu gehen und wirklich auch aus mit Angst um ihr eigenes Leben aufzustehen und weiterzumachen. Im Sudan, so viele Krisen, die wir einfach auf dieser Welt haben. Und ich hatte erst die Klimakrise noch mit drin, einfach dieses Wissen über Ursachen, aber so ein langsames Handeln, ja, als sei das System auch irgendwie stärker als das Gewissen. Was mir geholfen hat bei diesem Lesen, waren dann immer wieder auch Geschichten von Menschen, die diese Hoffnung wachgehalten haben, die sich eingesetzt haben weiterhin für Gerechtigkeit und Liebe, die dran geblieben sind. Vielleicht auch wie so ein Mose, den ich wirklich bewundere, weil ich dachte, wenn man jedes Mal miterlebt hat, wie so der Pharao zum einen sagt, okay, ihr könnt ziehen, dann doch wieder hin und zurück. Und da man nicht so eine Hoffnungslosigkeit gespürt hat, sondern er auch immer wieder dran geblieben ist und gestärkt von Gott sozusagen sich auf den Weg zum Pharao gemacht hat. Und jemand, der das auch gemacht hat, der sich viel mit Unterdrückung und Hoffnung in diesen Zeiten beschäftigt hat, ist Martin Luther King. Theologe, Aktivist, Bürgerrechtler, der ja auch so eine Leitfigur ist, gerade wenn es um Unterdrückung, soziale Gerechtigkeit, Bürgerrechtsbewegung oder auch eben der gewaltlose Widerstand. Und er sagte, und das Zitat findet ihr abgedruckt, der Bogen des moralischen Universums ist lang, aber er neigt sich zur Gerechtigkeit. Diese Metapher drückt aus, dass Veränderung Zeit braucht. Wir sehen das. Man geht davon aus, dass die Israeliten, also es gibt immer wieder Stellen, wo es heißt, sind irgendwie 430 Jahre. So jüdische Ausleger sagen, dass es sich so um 210 Jahre handelt, in denen die Israeliten dort in Israel vielleicht nicht die ganze Zeit in Gefangenschaft, aber zumindest einen Großteil in Sklaverei aufwuchsen. Die Gerechtigkeit wächst langsam, aber sie wächst, wenn Menschen eben nicht aufgeben. Und er wusste auch, dass unsere Leben beginnen zu enden an dem Tag, an dem wir über Dinge, die wichtig sind, schweigen. Kommt zum dritten Punkt, und der war für mich immer so ein bisschen, ich habe kein anderes Wort gefunden, so ein bisschen fast so cheesy oder okay, jetzt kommt natürlich Jesus und die Hoffnungsperspektive. Ich habe selber 3 Jahre in einer Gemeinde im Aufbau mitgearbeitet und wir hatten immer so diesen dritten Punkt, wo man dann, jetzt kommt Jesus und das Kreuz. Und ich habe seit langem zum ersten Mal gemerkt, dass es für mich dieser dritte Punkt was war, an das ich mich geklammert habe, was so eine, in all dem, wie gesagt, womit ich mich die letzten auch Tage beschäftigt habe, wo ich gelesen habe und mich gefragt habe, gerade mit den Plagen, wo ist da so meine Hoffnung oder was ist so die Unterbrechung, was ist das, was irgendwie einen tragen kann und eine Perspektive geben kann, so was war das, was die Israeliten stark gemacht hat. Und ich habe wirklich gemerkt, dass es für mich die Hoffnung ist, dass wir Jesus haben, dass Jesus die Richtung auch umdreht. Wenn man sich die Plagen anschaut, fand ich schon nochmal spannend zu sehen. Nee, die von mir, das gab es schon, aber das, dieses unreine Wasser, die Lebensgrundlage der Nil, der zerstört wird, das von Jesus immer als das lebendige Wasser im Neuen Testament gesprochen wird. Das Krankheit und Geschwüre, gerade von denen wir auch bei den Plagen lesen, dass Jesus Menschen geheilt hat. Nicht nur äußerlich wirkliche Narben oder Geschwüre, sondern auch innerlich. Und das Thema Dunkelheit, das von Jesus immer wieder als das Licht der Welt bezeichnet wurde, wo er sozusagen als Licht in die Dunkelheit kommt. Dass Jesus eben nicht so eine Eskalation bringt, sondern auch eine Unterbrechung. Und dass das Radikale, was dann eben passiert, dass Gott diese Gewalt nicht mehr, die man vielleicht am Anfang oder gerade im Alten Testament oft lesen kann oder spüren kann, dass er die in Kauf nimmt, dass er sie eben im Neuen Testament mit Jesus nicht mehr selber in Kauf nimmt, sondern auf sich nimmt. Dass am Kreuz nicht der Erstgeborene der anderen stirbt, sondern Gottes eigener Sohn. Als wenn Gott damit sagen will, ich gehe selbst hinein. Das Kreuz ist die Umkehrung der letzten Plage. Und trotzdem die Frage, was macht Jesus denn irgendwie anders oder warum braucht es ihn überhaupt noch so nach all dem? Und vielleicht genau deshalb, dass Jesus kommt nicht mit neuen Plagen, er kommt auch nicht mit schnellen Lösungen. Er kommt zu den Erschöpften, zu den Kranken, zu denen, die vielleicht auch innerlich längst aufgegeben haben. Er sagt nicht, reißt euch zusammen, er sagt, ich sehe dich, ich höre dich. Und vielleicht ist das die Hoffnung, die wir heute brauchen. Nicht die Hoffnung, dass alles gut wird, sondern die Hoffnung, dass wir nicht allein bleiben, wenn es nicht gut ist. Vielleicht ist Gott heute nicht in den großen Umbrüchen, die ich mir oft wünsche, irgendwie so, oder in den großen Konsequenzen, die so ein Leid mit sich bringen, sondern in den kleinen Unterbrechungen. Wenn jemand nicht mitmacht, wenn jemand zuhört, wenn jemand bleibt, dann nennt Jesus das eben auch das Reich Gottes. Und das nicht als System, sondern oft so als kleinen Moment, als Hoffnungsschimmer. Amen.